Amen. Das ist ja das große Thema bisher im Lukas-Evangelium, ist die Jüngerschaft. Es ist das Evangelium der Jüngerschaft und es ist das Evangelium des Hörens und Tuns. Durch verschiedenste Berichte bisher zieht sich das immer wieder durch und es geht auch heute um nichts anderes als um dieses Thema. Hören und Tun. Das letzte Mal haben wir das Gleichnis vom Seemann besprochen, von diesem vierfachen Ackerfeld, wo der Same ist, das lebendige, kräftige, unvergängliches Wort Gottes. Und der Boden sind die verschiedenen Zustände, Herzenszustände der Menschen. Und vier Typen werden geschildert, die praktisch für alle Menschen zutreffen. Wie sie reagieren. Sie sind ein Boden, der das Saatgut aufnehmen kann. Und es wird gesät und sie hören es, sie können das nicht rückgängig machen. Der Samen ist gefallen auf ihren Herzensboden, auf deinen, auf meinen Herzensboden. Was machen wir damit? Und da ist dieser Weg oder Wegrand hart, wie das Leben, wie die Welt, unempfänglich für den göttlichen Samen. Und die Dämonen haben leichtes Spiel, die Vögel haben leichtes Spiel und können alles wegfressen. Und da ist dieser dünne, dünne, hauchdünne Humusschicht auf einem Felsen. Kaum, ist wirklich fast nichts an gutem Boden da, aber ein ganz klein bisschen. Und der Samen fällt und es sprießt auf für ganz kurze Zeit und verdorrt. Es hat keine Wurzeln machen können. Und das Dritte, das sicher uns weitaus am meisten betrifft, da ist guter Boden. Guter Boden. Da ist Willigkeit. Doch, ich will Jesus. Ich will ja nicht verloren gehen. Ich will eigentlich den Glauben leben. Aber da sind sehr rasch Dornen da. Und wir hören dann noch kurz, was die bedeuten. Und dann der letzte Boden. Guter Boden in einem feinen und guten Herzen. Und dort wächst und wächst und wächst es. Und das ist der einzige Boden. Gottes Ziel ist ja nicht einfach nur das Wachstum. Gottes Ziel ist klar und deutlich die Frucht. Er möchte Frucht ernten können. Und das ist der einzige Boden, der Frucht bringt. In Hülle und Fülle. Und wir haben hier diese laute Warnung in diesem Gleichnis, dass jeder, der das Wort Gottes empfängt, es hört, diese große Verantwortung trägt, was er damit macht, wie er darauf reagiert. Wir haben Kapitel vorher diese eindrücklichen Beispiele gehört von der Sünderin. Wie hat sie reagiert? Vom Pharisäer Simon. Wie hat er reagiert? Wir haben vorher gehört vom Hauptmann von Kapernaum. Wie hat er reagiert? Es gibt kein Neutral gegenüber dem Wort Gottes. Kein Mensch, der Gottes Wort gehört hat, auch wenn er es ein einziges Mal gehört hat. Wie viel mehr wir, die wir es immer und immer und immer wieder hören und lesen. Es gibt kein Neutral. Wir lassen es einfach mal so stehen. Wir wollen es ja nicht ablehnen. Aber wir wollen es auch nicht wirklich tun. Das wird nie durchkommen vor Gott. Es bringt uns in den Tod, diese Haltung. Es bringt keine Frucht. Und wir haben diese erschreckend ernste Stelle auch gelesen in Jesaja 6, wo Gott den Jesaja beauftragt: Predige meinem Volk. Und sie sollen hören und hören und nicht verstehen. Und sie sollen sehen mit ihren Augen und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ich sie heile und rette. Ist das ein böser Gott? Liegt es an Gott, so eine Diagnose für sein Volk, sein geliebtes Volk? Nein, es handelt sich um den Endzustand einer Entwicklung, eines Hörens und Hörens des Wortes und eines Sehens, direkte, gewaltige Wunder und Taten Gottes in ihrer Mitte. Sie kannten ihren Gott. Sie konnten nicht sagen, wenn wir Gott besser gekannt hätten, wie er wirkt, wie er ist. Wisst ihr, warum haben wir oft so wenig Entschlossenheit? Es liegt schon etwas daran. Wir kennen Gott noch nicht so, wie wir ihn kennen könnten. Es liegt nicht an ihm, es liegt an uns, dass wir ihn nicht so kennen, wie er wirklich ist. Dieser Ehrfurcht einflößende, über allem stehende Gott, der jeden Anspruch hat an mein Leben. Aber die Israeliten kannten ihn. Sie sahen, wie er wirkte. Sie sahen all die Wunder. Aber sie wollten nicht. Sie wollten nicht sehen. Und sie wollten nicht hören. Sonst hätten sie sich demütigen müssen, hätten sie ihm glauben müssen, lassen müssen von ihrer Finsternis, die sie so liebten, von ihren Sünden, die sie so liebten. Das hätte sich nicht vertragen. Und jetzt, hier ist der Moment gekommen, nachdem sie nicht hören wollten und nicht sehen wollten, jetzt können sie nicht mehr. Sie können nicht mehr hören und verstehen und sehen. Denken wir nicht, das sei Israel. Denken wir nicht so, das sei Israel. Und wir seien ja gläubig. Vielleicht schon Jahrzehnte gläubig. Passen wir auf, so zu denken. Dieses geistliche Prinzip gilt haargenau gleich für uns. Wenn du schon Jahrzehnte gehört hast, gelesen hast und nicht wirklich getan hast, kommst du an diesen Punkt. Unweigerlich an diesen Punkt. Der Herr Jesus deutet das an, hier in diesem Kapitel 8. Im Vers 8, ganz am Schluss, als er das Gleichnis einfach zuerst geschildert hat, dann sagt er, und da steht da, und als er das sagte, rief er, dieses griechische Wort phoneo, das heißt laut, durchdringend rufen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer noch hören kann, und er wusste, dass da Ohren waren, die konnten nicht mehr hören, verstehen. Und hören wir auch aus der Offenbarung, wie der Geist Gottes das auch ruft. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde, den Gemeinden sagt. Siebenmal. Die Dornen, möchte ich noch kurz wiederholen. Dieses gute Feld, dieser gute Boden. Und es wuchs auf, das Wort Gottes, der Samen Gottes, es wuchs auf. Aber dann kamen die Dornen und erstickten alles. Im Lukas-Evangelium legt der Herr selber ja das, in allen drei Evangelien legt er es selber aus. Und in Lukas sagt er, die Dornen, das sind die Sorgen. Und das sind, was für Sorgen? Weil wir so ein schweres Leben haben. Nein, in Bezug auf den Reichtum. Sorgen, die wir haben, in Bezug auf die Vergnügungen dieses irdischen Lebens. Sorgen, Reichtum, Vergnügungen des irdischen Lebens. Bei Matthäus sagt er, es ist die Sorge dieser Weltzeit, dieses irdischen. Was prägt jetzt gleich in diesem Moment deine Gedanken, deine Sorgen? Was sind deine Sorgen? Sind es wirklich Dinge, die dich beschäftigen zutiefst, die einmal Ewigkeitswert haben, wo es um Dinge sich handelt, die unvergänglich sind, dass du dem Herrn näher kommst, dass du endlich nicht mehr unter der Macht der Sünde lebst? Ganz ehrlich, oder was sind deine größten Sorgen innerlich jetzt? Das, was da so schnell brodelt innerlich. Die Sorge dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums, wiederum in Matthäus und in Markus auch wieder die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen. Nach anderen Dingen. Versteht ihr diese Herzensboden 3 hier? Ich möchte ja, Jesus ja. Ich will ganz bestimmt nicht in der Hölle landen. Jesus ja. Aber vieles andere auch noch. Vieles andere auch noch. Die Begierden nach anderen Dingen. Diese Dornen, statt unser ganzes Leben, unsere ganze Energie, unsere ganze Entschlossenheit auf das Wirken für ihn zu setzen, auf das dienen, ihm Sklave, Knecht und Magd sein, stehen wir in Gefahr, auf die Karte selbst Ego zu setzen. Beruf, Karriere, gesichertes Einkommen, Bequemlichkeit. Und wir wissen ganz genau, dass unser Reichtum, in dem wir leben, in dem wir alle leben, unser Reichtum führt zwangsläufig zum Begehren nach anderen Dingen. Das ist eine Realität. Führt zu Begehren nach den Vergnügungen dieses Lebens. Zwangsläufig. Wie warnt uns dieses Gleichnis, das Wort nur zu hören, ohne es wirklich ernsthaft und mit oberster Priorität zu befolgen. Ich lese noch Vers 15, der letzte Vers in diesem Gleichnis. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen. In standhaftem Ausharren. Diese wesentlichen Punkte angesprochen in diesem Vers. Warum haben diese Menschen hier, die hier beschrieben sind, warum haben sie einen guten Boden in ihrem Herzen? Warum haben sie ein feines und gutes Herz? Feines, griechische Wort kalos, bedeutet eigentlich auch schön. Ein schönes und gutes Innerstes. Sie haben das Wort Gottes aufgenommen. Sie haben gecheckt, was das ist, was sie hier hören oder lesen. Wort Gottes. Sie haben es im Glauben angenommen. Und ich denke, wir wissen alle mittlerweile, was das heißt, im Glauben das Wort Gottes annehmen. Nämlich sich diesem Wort unterwerfen in allem. Wir stellen uns nicht über das Wort. Oh, so viele tun das heute. Sie können auslegen, sie können predigen, sie können alles Mögliche, sie wissen so viel. Sie wissen, nein, nein, das heißt das. Und nein, nein, das so schnell über das Wort stellen. Aber wo sind die Menschen, die sich wirklich unter das Wort stellen, die es annehmen als das, was es wirklich ist? Gottes persönliches Wort an dich und mich. Sein offenbarter Wille, was du und ich tun sollen, wie wir leben sollen. Diese Menschen haben ihre rebellische und sündige Haltung gegen Gott erkannt und sich seinem Wort unterworfen. Darüber haben wir am Mittwoch gesprochen. Und viele waren nicht da. Wir werden es wieder tun, ich kann es euch garantieren. Weil es ist so wichtig. So wichtig. Das Wesen der Sünde zu kennen. Was nichts anderes ist als gegen Gott. Ich stehe auf gegen Gott. Ich bin dagegen. Viele Punkte bin ich dagegen, wie er das sagt. Nicht, dass ich das laut ausspreche, aber in meinem Herzen. Ich rebelliere gegen Gott. Und das ist Sünde. Das führt zwangsläufig zu Auswirkungen der Sünde. Es ist das Wesen der Sünde. Und die Sünde hat Auswirkungen. Auch darüber haben wir gesprochen. Unzucht, Hurerei, Habgier, Götzendienst, Bosheit, Überheblichkeit, Unwahrheit, Verführung, Lüge, Auswirkungen der Sünde. Und diese Menschen, die hier beschrieben sind, sie haben dadurch, dass sie das Wort angenommen haben, sich ihm unterworfen haben, haben sie Steine und Dornen ausgeräumt. Es gibt keinen Menschen, der so geboren wird, mit einem feinen und guten Herzen. Nicht einen einzigen. Mit einem guten Herzensboden. Aber es gibt Menschen, die das tun, das Wort annehmen als das, was es ist, und dadurch die Dornen ausräumen. Und damit was tun? Dem Wort Gottes Platz schaffen, die besten Wachstumsbedingungen schaffen für das Wort Gottes. Und dieses wächst sofort und es wächst und wächst und bringt Frucht. Studiert doch bitte das Vorbild der Thessalonicher. Studiert es. 1. Thessalonicherbrief. Ich möchte es noch einmal kurz lesen. Kapitel 1, Vers 6. Und ihr, Paulus, kann nicht genügend Gott danken für die Thessalonicher, wie sie reagiert hatten auf das Wort Gottes. Genauso, wie es in diesem Vers 15 beschrieben ist. Ein guter Herzensboden in einem feinen und guten Herzen. Und es ist gewachsen. Und es hat Frucht in Hülle und Fülle gebracht. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Für die vielleicht die meisten schon länger gläubig waren als sie, die Jungen im Glauben, jungen Thessalonicher. Und im Kapitel 2, Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Weißt du, wenn du das Wort Gottes aufnimmst, dass es immer wirksam sein wird in deinem, in meinem Leben? Es wird Auswirkungen haben, so dass Gott dir mehr schenken kann und er wird dir mehr schenken. Und es wird mehr Auswirkungen haben. Bei diesem vierfachen Ackerfeld, bei diesem Gleichnis, liegt ja die Betonung auf dem, irgendwie auf dem Anfang des Glaubenslebens, das eben zur Bekehrung, zur Buße und zur Wiedergeburt geführt wird. Aber das ist nicht alles. Dieses Gleichnis spricht auch das nachher an. Es spricht auch das Glaubensleben an. Denn es muss nachher weitergehen. Wenn dieser herrliche Ackerboden sich befreit hat von den Dornen durch die Kraft Gottes und das Wort aufgenommen hat und es wächst, dann muss es so weitergehen. Mit dem feinen und guten Herzen, mit dem Glauben, mit der richtigen Reaktion auf das Wort Gottes, mit dem Tun des Wortes, nämlich es eben wachsen zu lassen, anstatt nur immer zu hören, wieder vergessen und wieder hören und wieder vergessen und wieder hören und wieder vergessen. Und genau darüber sprechen nun die weiteren Abschnitte in diesem Kapitel 8. Wie eben schon das ganze Jüngerschaftsevangelium des Lukas. Ich lese Vers 16. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Wer oder was ist denn das Licht? Oder die Lampe, Lychnos heißt eigentlich die Lampe, aber es meint das Gleiche. Wer oder was ist denn das Licht? Drei Dinge im Wort Gottes werden als Licht, dass das Licht bezeichnet. Natürlich zuallererst der Herr Jesus selber. Er ist dieses Licht. Er hat es nicht nur selber angezündet, als er kam, indem er kam in diese Welt. Er ist dieses Licht in Person, wenn wir diesen herrlichen Einführung im Johannesevangelium denken. Er war das Licht. Johannes der Täufer zeugt von ihm und sagt, nicht ich bin das Licht. Aber ich gebe Zeugnis von dem, der kommt, der das wahre Licht ist. Und es wird jeden Menschen erleuchten. Und sie haben ihn abgelehnt, weil sie die Finsternis mehr liebten. Die aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Johannes 8,12. Ich bin das Licht der Welt. Wenn jemand mir nachfolgt, so wird er nicht in der Finsternis wandern, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ah, jetzt geht das Licht plötzlich weiter. Von meinem Jesus. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Aber als zweiter Punkt, nicht nur das lebendige Wort Gottes ist das Licht, also der Herr Jesus in Person, auch das geschriebene Wort oder verkündigte Wort ist das Licht. Oder in unserem Gleichnis wurde es verglichen mit dem Samen Gottes. Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und als drittes, wer oder was ist Licht Gottes in dieser Welt? Natürlich, wir haben es schon gehört, wir selber, die Kinder Gottes, die Wiedergeborenen sind das Licht der Welt. Ich lese Matthäus 5, 14 und 15. Der Herr Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Scheffel ist nichts anderes als ein Gefäß mit einem ganz definierten Volumen, wo man damit Waren abmessen konnte. Wahrscheinlich recht ein großes Gefäß. Sondern man setzt es auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll auch euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Oder ich möchte auch kurz noch Philipper 2, 15 lesen. Vers 14, mit tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Leuchtet als Lichter in der Welt. Klarer könnte unsere Bestimmung, unser Auftrag nicht formuliert sein. Nun ist es ja so, dass unser Licht, das wir haben, wenn wir wirklich wiedergeborene Gotteskinder sind, dann haben wir Licht. Aber dieses unser Licht kommt nicht von uns selber. Das ist uns allen klar. Es ist das Licht Jesu. Und es ist das Licht des Wortes Gottes. Aber wir selber haben es in der Hand. Stellt euch vor, wir haben es in der Hand, wie gut sichtbar dieses Licht ist. Wir haben es in der Hand, wie hell dieses Licht wirklich leuchtet. Es liegt nicht am Licht, es liegt nicht am Herrn Jesus, es liegt nicht an Gott. Wenn du eine erbärmliche Funzel in deinem Leben hast. Entschuldigung. Es liegt nicht an Gott. Wir haben es in der Hand. Wie hell es wirklich leuchtet. Nämlich Punkt 1. Wie ist denn unser Herzensboden? Ist er geräumt für Gottes Wort? Von den Dornen. Geräumt vom Betrug des Reichtums, von den Begierden nach den Vergnügungen dieser Welt. Meinst du, dass du leuchtest, wenn du angefüllt bist mit der Gier, auch etwas von diesen Vergnügungen zu haben, nichts zu verpassen, was diese Welt bietet? Nein. Es ist unmöglich, dass du leuchtest für Jesus. Es ist unmöglich, dass Frucht entsteht in deinem Leben. Auch wenn du ganz unterschwellig dem Reichtum frönst, der Habgier. Und Punkt 2, der bestimmt, wie hell es leuchtet in unserem Leben, sagt uns dieser Vers, ist nämlich das Licht frei auf dem Leuchter oder ist es behindert, bedeckt? Wie ist dein göttliches Licht in deinem Leben? Sitzt es auf dem Leuchter oder ist es bedeckt? Entweder, sagt uns der Vers, unter einem Gefäß, eben einem Scheffel, zum Abmessen von Waren in der Geschäftswelt. Versteht ihr, was der Herr hier andeuten will? Unter dem Scheffel. Dort, wo wir all unser Materielles abmessen. Dort, wo wir geschäften und handeln. Wo unsere Karriere liegt. Wie viel Licht wird behindert und verdunkelt durch irdisches Materielles, durch Geschäft, Beruf und Karriere. Aber wir müssen doch unser Brot verdienen. Ja, natürlich. Wir müssen doch für unsere Familien sorgen. Ja, bestimmt. Aber es gibt eine gewisse Reihenfolge. Es gibt eine gewisse Prioritätensetzung. Und ist ganz eindeutig. Matthäus 6, 33. Trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes, nach seinem Willen. Und alles andere wird euch zufallen. Das ist die Priorität. Fragen wir uns ganz ernsthaft, wie steht das mit meinen Wünschen, mit meinem Alltag, mit meinem Ruf vor dieser Welt, mit meinem Beruf? Unterordne ich das Wort Gottes all diesen Dingen, die ich aufgezählt habe? Oder unterordne ich all diese Dinge dem Wort Gottes? Was bestimmt wirklich die Prioritäten in meinem jetzigen, so kurzen Leben? Was bestimmt sie wirklich? Wenn wir nur die Brisanz dieser Frage erfassen würden, wenn wir nur erkennen würden, dass diese Frage Auswirkungen hat auf mein Sterben, auf die ganze Ewigkeit. Denk darüber nach. Was bestimmt wirklich die Prioritäten in deinem jetzigen Leben? Und der Punkt 2, der das Licht verdeckt, was der Herr Jesus hier erwähnt. Halten wir unser Licht unter einem Bett. Unter einem Bett. Was könnte das wohl heißen? Unsere Bequemlichkeit, Trägheit. Sie verdunkelt dieses Licht, dieses göttliche Licht in unserem Leben. Wie sehr sind wir verweichlicht? Wie sehr sind wir verweichlicht? Wie schnell beklagen wir uns, wenn unser Komfort eingeschränkt wird? Und andere Glaubensvorbilder sind von Höhle zu Höhle geflohen. Hinter jedem Baum wussten sie nicht, ist es jetzt meine letzte Stunde. Aber nein, ich halte fest an dir, Herr Jesus Christus. Und schlussendlich haben sie wirklich ihr Leben für ihn hingelegt. Versteht ihr? Unter einem Bett. Wie viel unserer Zeit und Energie wenden wir dazu auf, uns hier und jetzt ein bequemes Leben einzurichten? Ein bequemes Leben. Hier und jetzt in dieser Welt. Ist das falsch? Ja, das ist total falsch. Gemäß dem Neuen Testament. Hier und jetzt uns ein bequemes Leben einzurichten. Wir haben nicht verstanden, was Christsein ist. Wir haben nicht verstanden, was Jüngerschaft ist. Wir haben nicht verstanden, wer Kinder Gottes sind in dieser Welt. Erste Petrus 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Oder wie er die Judenchristen anspricht der Apostel Petrus im ersten Vers. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge. An die Fremdlinge. Oder einige Seiten weiter vorne, Hebräer 11. Über die Glaubensväter. Diese alle sind gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Nämlich all den Lohn, all die Bequemlichkeit, all das einfach Schönhaben auf dieser Welt, ist hier gemeint. Haben sie nicht empfangen, die Verheißungen, das Verheißene, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Und waren aber davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste und ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Schon im Alten Testament war das bekannt, den Echtgläubigen. Schon im Alten Testament. Gäste, Gäste, Paroikos, herrliches griechisches Wort, Paraoikos, Oikos, das Haus, und Para, daneben oder davor. Sie gehören nicht zum Haus. Wir gehören nicht zum Haus dieser Welt. Wir sind Para, wir sind daneben. Wir sind nur Gäste. Wir gehören nicht dazu. Zur Familie des Fürsten dieser Welt. Oder das Wort Fremdlinge. Paraepidemos. Demos, das Volk. Neben dem Volk. Außerhalb des Volkes. Oder eben ohne Bürgerrecht. Nicht zum Volk gehörend. Ohne Bürgerrecht. Auf dieser Erde. Wir sind ohne Wohnrecht, ohne Bürgerrecht, ohne Niederlassungsbewilligung auf dieser Erde. Aber wir haben das oft nicht verstanden. Und darum, und es geht uns so gut auf dieser Erde. Und darum richten wir uns so gerne ein und machen es uns bequem. Ist doch nicht, ist doch noch keine Sünde. Ist es keine Sünde? Nachdem wir, was wir jetzt gelesen, gehört haben, die Lehre des Neuen Testamentes. Ich bin mir nicht so sicher. Vers 17. Doch diesen Punkt möchte ich noch sagen. Wie können wir messen, wie sehr wir wirklich Gäste und Fremdlinge sind auf dieser Erde? Wir können das abschätzen, wenn wir ehrlich sind zu uns. Wir können uns prüfen. Was ist mit einem Fremdling? Mit einem Menschen, der im Ausland sein muss, leben muss, der dort einen bestimmten Auftrag erfüllen muss. Genau so sind wir. Wir sind im Ausland hier. Wir müssen aber einen bestimmten Auftrag erfüllen. Aber ein echter Fremdling, wenn er nach Zuhause denkt, wenn er an sein Zuhause denkt, dann gibt es keine größere Freude in seinem Herzen. Dann gibt es kein größeres Sehnen, kein größerer Wunsch als nach Hause. Nach Hause. Wisst ihr, das ist das Maß, wie sehr wir wirklich hier oder dort zu Hause sind. Wie sehr wir uns sehnen nach zu Hause, nach unserem Herrn Jesus, nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Gegenwart, nach seiner unmittelbaren Gegenwart. Aufrichtig, ehrlich sehnen nach nichts anderem, auch nur annähernd, so sehr sehnen wie danach. Prüfe dich. Das ist das Maß, ob du wirklich Gast und Fremdling bist auf dieser Erde. Vers 17. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird. Und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Es ist wahr, der Mensch kann seine schöne und fromme Fassade aufrechterhalten. Das ist möglich. Es ist kein Problem. Ich kann euch sagen, es ist nicht einmal ein Problem, eine überaus fromme Fassade über Jahre und Jahrzehnte vor den Menschen zu tragen. Kein Problem. Es ist möglich. Und der Vers hier sagt, aber die wahre innere Haltung wird offenbar werden. Wird offenbar werden. Und wie dankbar können wir sein? Wie dankbar können wir sein, dass es jetzt schon möglich ist? Bitte, so rasch wie möglich, dass das offenbar wird. Es ist eine Frage der Zeit. Es wird offenbar werden. Und wie viel besser ist es, dass es jetzt offenbar wird, als dann, wenn es zu spät sein wird. Denn ich kann euch garantieren, mit einer frommen Fassade kommt kein Mensch in den Himmel. Es gibt keinen Zutritt zum Reich Gottes. Auch mit der frommsten Fassade nicht. Wie dankbar bin ich für die geistliche Wahrheit in Hebräer 4, Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt, und zwar jetzt schon vor ihm, enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wie dankbar können wir sein, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, alles offenzulegen zu lassen. Durch das Wort Gottes, durch unseren Herrn, der uns so liebt und nichts anderes sich wünscht, als dass wir endlich ganze Sache machen mit ihm. Dass wir endlich, endlich unser Theater aufgeben. Unser frömmlerisches Tun aufgeben und uns unterordnen unter sein Wort. Vers 18. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Wieder die gleiche Nachricht, die gleiche Botschaft. Das alles Entscheidende ist was? Wie wir hören. Das heißt, ob das gehörte oder gelesene Wort Gottes Frucht bringen kann. Ob es Folgen hat in unserem Leben. Ob es Auswirkungen hat. So habt nun Acht, wie ihr hört. Wer eben in allererster Linie seine äußere geistliche Fassade pflegt, und auch wenn sie noch so vorbildlich scheint, dem wird auch dies genommen. Dieses eindrückliche, fast vorbildliche für andere geistliche Vorbild. Das ist möglich und es ist nur Fassade. Ich muss einmal mehr betonen, ich bin überzeugt, man kann predigen, man kann andere lehren, man kann geistliche Bücher schreiben, aber es selber nicht wirklich umsetzen. Es ist fast unvorstellbar. Ich glaube, es ist möglich. Und dann steht hier, wer aber gehorsam das Wort Gottes befolgt. Und wisst ihr, in allererster Linie in den völlig unspektakulären kleinen Alltagsdingen und auch in der unspektakulären kleinen Ortsgemeinde durch treues Mittragen, durch Dienen, durch Liebesdienste an den Geschwistern, auch Liebesdienste an den Nachbarn und sogar vielleicht an sehr sonderlichen Vorgesetzten zum Beispiel. Ihm oder ihr, steht hier, wird noch mehr gegeben. Noch mehr gegeben. Nämlich an Gelegenheiten wiederum zum Dienen. Das ist ganz interessant, wenn wir Augen im Kopf haben. Es gibt Leute, vielleicht sogar Geschwister, die bringen immer zum Ausdruck, sie haben keine Gelegenheit zum Dienen. Wem soll ich dann? Keine Gelegenheit zum Dienen. Und es gibt andere, die sind dauernd am Dienen. Dauernd Liebesdienste ausüben. Liebe für andere weitergeben. Hier steht, ihm oder ihr wird noch mehr gegeben werden an Gelegenheiten zum Dienen, an Liebe für andere, an Zufriedenheit, an innerem Frieden und Geborgenheit und schlussendlich an Frucht für die Ewigkeit. Noch mehr und mehr und mehr noch gegeben werden. Diesem winzigen Kleinen hier, der so unspektakulär dient, wie werden wir einmal staunen im Himmel? Wie werden wir einmal staunen? Eines der schönsten oder der schönsten Eigenschaften eines Gläubigen ist tatsächlich ein dienendes Herz, eine dienende Haltung ohne Hintergedanken. Was ist das für eine Wohltat für die ganze Umgebung? Habt ihr das auch schon beobachtet? Solche Menschen mit einem dienenden Herz, eine Wohltat für die ganze Umgebung. Der Herr Jesus sagt ja nicht von ungefähr, geben ist seliger als nehmen. Apostel Paulus sagt, dass der Herr habe das gesagt. Geben macht viel glücklicher als nehmen. Und ich bin so dankbar für einzelne solche Geschwister, auch hier in unserer Gemeinde. So dankbar von Herzen. Aber wir sind alle dringend dazu aufgerufen, eine solche Haltung zu haben. Alle. Denn nichts macht so glücklich und zufrieden wie ein dienendes Herz. Philipper 2,2, wir haben die Zeit nicht mehr. Aber ein jeder sei zuerst bedacht auf das, was des anderen ist, was für den anderen gut ist. Hast du etwas zu geben? Oder ist dein Denken noch geprägt von, was bekomme ich? Was bringt es mir? Die Gemeinde, was bringt es mir? Hast du Liebe? Ich meine die Agape-Liebe zum Weitergeben. Jedes wiedergeborene Gotteskind hat sehr, sehr viel zum Weitergeben. Sehr viel. Sogar ein Potenzial von Strömen von lebendigem Wasser zum Weitergehen. Stellt euch das vor. Aus unserem Fleisch, das ist wahr, aus unserem eigenen Fleisch haben wir nicht ein gutes Stücklein zum Weitergeben. Nichts und gar nichts. Aber aus seinen Quellen, da können wir schöpfen und schöpfen ohne Begrenzung. Stellen wir uns das vor. Ja, damit möchte ich die nächsten drei Verse das nächste Mal besprechen. Die Zeit ist schon wieder um. Aber es geht so weiter. Wir werden sehen, auch dieser Abschnitt endet mit der Aussage, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Und in Matthäus und Markus steht noch, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das sind die Familienangehörigen Jesu Christi. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deinen lauten Aufruf, dass wir mit aller Entschlossenheit laufen sollen, und zwar mit einer Entschlossenheit, die ein Sieger hat in der Laufbahn, der alles andere hinten ansetzt. O Herr, wie sehr sind wir eingenommen, du weißt es, oft vom Reichtum, von diesen Dornen. Und wir erkennen sehr wohl, dass es sich da um Gläubige handelt, um Wiedergeborene. Und sie bringen schlussendlich keine Frucht. Herr, wir wissen nicht, was mit ihnen sein wird. Aber wir möchten dich herzlich bitten, hilf Herr, dass wir doch alle zur vierten Gruppe gehören, mit dem guten Herzensboden, mit dem feinen und guten Herzen, Herr, dass du allein in uns wirkst, da, weil wir dir glauben, uns dir unterordnen, ausräumen die Dornen, bereit sind loszulassen, dieses unbeschreibliche, schreckliche Begehren nach dem Mist dieser Welt, Herr, nach dem Mist dieser Welt. O Herr, offenbare du, sprich du zu einem jeden von uns und hilf uns, dass wir ganze Sache mit dir machen, dass wir in Entschlossenheit in dieser Laufbahn rennen, Herr. Gib du Gnade, solange noch Gnade ist, Herr. Bitte lass nicht zu, dass Zeit verstreicht, wertvollste Zeit, Herr. Und doch wollen wir von Herzen bitten, Herr Jesus, komme bald. Amen.